Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell am heutigen Ostersonntag aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist vielen Deutschen wie eine Art Auferstehung vorgekommen nach den 12 dunklen Jahren der Nazi-Diktatur. So vieles war zerstört, so viele Herzen und Seelen der Menschen gebrochen durch die Leiden, die der Krieg mit sich brachte. Der Wiederaufbau Deutschlands war eine gigantische Leistung des deutschen Volkes und, das wird oft vergessen, auch der katholischen Kirche. Denn dass die Integration von 12 Millionen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten gelang, friedlich gelang, ist auch den katholischen Seelsorgern jener Zeit zu danken und einem Mann, der sich rastlos für diese Vertriebenen einsetzte, Pater Werenfried van Straten. Was wir aus der Beschäftigung mit der Integration der deutschen Vertriebenen lernen können, darüber sprach ich beim 5. Jahresgedächtnis für Pater Werenfried van Straten in Köln mit dem Kirchenhistoriker Professor Rudolf Grulich und der Autorin Eva Maria Kollmann.
Grüß Gott, liebe Gäste hier im Maternushaus der Erzdiözese Köln. Herzlich willkommen auch daheim an den Radio- und Fernsehgeräten. Nachdem wir jetzt schon einiges über den katholischen Widerstand in der NS-Zeit gehört haben, soll es jetzt um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehen, um die Zeit, als Deutschland in Trümmern lag und auch die Zeit, als das Hilfswerk Kirche in Not damals als Ostpriesterhilfe, auch als eine Art Reaktion auf Krieg und Not gegründet wurde. Und in Not waren damals vor allem die 12 Millionen Vertriebenen, die ihre Heimat verlassen mussten, in den Westen geflüchtet sind. Weitere 3 Millionen sind auf dieser Flucht oder im Krieg umgekommen. Das Schicksal dieser Menschen wird oft nur unzureichend oder in grober Vereinfachung dargestellt. Wie dramatisch, wie leidvoll und auch wie gefährlich für den Frieden in Europa es damals war, davon ist viel zu selten die Rede. Deswegen wollen wir jetzt darüber sprechen und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste. Viele von Ihnen kennen Professor Rudolf Grulich, schon häufiger bei Kirche in Not Veranstaltungen dabei. Professor Grulich ist von einer langwierigen, schweren Krankheit wieder genesen. Ein Schlaganfall, den er danach noch erlitten hat, hemmt ihn immer noch ein bisschen beim Sprechen. Umso mehr sagen wir ein herzliches Dankeschön, dass er heute hier ist, um diesen Ehrentag von Pater Werenfried auch mit uns zu begehen. Herzlich willkommen, Herr Professor Grulich.
Ja, Herr Niggewöhner, Sie haben das angeschnitten. Ich war vorher noch hier gewesen zu der Feier, hatte 2 Tage später einen Herzinfarkt. Das war nicht so schlimm, auch nicht die 5 Beipässe. Aber dann in der Reha, völlig gelähmt, ohne Sprache, Wochen, Monate lang, das war schon etwas anders. Ich habe das benutzt, um Exerzitien zu machen, ganz allein. Habe den Kindern gesagt, niemanden durchstellen, Telefon ist, ich konnte aber nicht sprechen. Und die haben mir oft gesagt, du warst noch beim Bundestag von Werenfried dabei. Es war auch der Jahrestag des Priesters in der Türkei, der ermordet ist. Ne? Da habe ich oft zu den beiden gebetet und gesagt, wenn du Werenfried noch willst, dass ich was für Kirche Not mache, dann hilf mir. Ne? Und auch dem Türke habe ich gesagt, wenn ich etwas tun kann für die Kirche in der Türkei, dann muss etwas geschehen. Ja, und jetzt bin ich wieder da.
Ja, Vielen Dank, Herr Professor Grulich. Jetzt sind Sie heute hier natürlich auch als Historiker gefragt. Sie sind auch im Vorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie selbst, Jahrgang 44, waren eines dieser vertriebenen Kinder, die noch mehrere Jahre lang in einem vertriebenen Lager leben mussten. Nun machen wir uns, wir Spätgeborene, ja heutzutage gar kein Bild mehr davon, wie das damals war. Wie muss man sich das Lagerleben vorstellen?
So wie Wernfried es in seinem Buch, Sie nennen mich Speckbader, beschrieben hat, als er zum ersten Mal in Köln in einem Bunker so ein Lager erlebt hat. Ich kann mich an die Vertreibung kaum erinnern, aber das Lager. Als ich mit 6 Jahren in Bayern in die Volksschule ging und aus der Baracke kam, da war ich schon fast ein Assozialer. Und dann noch katholisch in völlig evangelischer Umgebung. So bin ich eigentlich mit Wernfried aufgewachsen. Als ich lesen gelernt habe, anhand der Königsteiner Rufe, habe ich von Speckbader gehört. Damals hat die Ostfriedenshilfe die Lager ausgestattet mit katholischer Literatur, meist aus der Schweiz. Ich kann heute mich an die Bücher erinnern, von Migros, Ewiges Abendland und so weiter. Aber die Großtat, dass damals die 12 Millionen Vertriebenen keine Palästinenser geworden sind, keine Terroristen, das haben wir den vertriebenen Priestern zu verdanken und auch Männern wie Wernfried. Und beide mussten wirklich ganz sich besinnen auf das Christliche, gegen Rache und Vergeltung zu kämpfen und die Versöhnung zu predigen. Ich glaube, das hat der deutsche Katholizismus noch gar nicht kapiert, was das bedeutet hat. Wir wissen, was 500.000 Palästinenser nach dem Zweiten Weltkrieg in 3 Kriegen für den Weltfrieden geschadet hat. Wenn wir 12 Millionen Vertriebene diese Mentalität gehabt hätten, gnade uns Gott, vielleicht wäre ich ein guter Terrorist geworden, vielleicht, weiß nicht. Aber nein, ich habe die Priester gehört, Wernfried, Verzicht auf Rache und Vergeltung und bestenfalls Ja zum Recht. Und das, was die Vertriebenen dann im Jahr 1950 geschafft haben, in der Charta der Vertriebenen, das haben die vertriebenen Priester vorbereitet und auch Leute aus dem Ausland. Und wir sollten nie vergessen, was das heißt. Wernfried war ein Holländer. Die mögen uns heute nicht, noch nicht richtig, nicht nur beim Fußballspielen. Aber er hat den Mut gehabt, in einem Kloster in Belgien, dort, wo auch die Deutschen das Land überfallen haben, für die Versöhnung einzutreten. Und vor einem Jahr, Entschuldigung, hat Frau Millesen erwähnt, er hat sogar in dem Dorf Winkt gepredigt, wo die Wehrmacht, nicht die SS, alle Männer erschossen hatten. Er hatte den Mut, da für die Feindesliebe einzutreten. Wenn es in dieser Welt Gerechtigkeit gäbe, dann hätte Wernfried den Friedensnobelpreis verdient. Mehr als manche Politiker, die als kleine Terroristen angefangen haben. Danke.
Ja, vielen Dank, Professor Grulich. Bleiben wir nochmal am Anfang des Hilfswerkes. Da begrüße ich in der Runde Eva-Maria Kollmann, eine andere Generation. Aber auch sie hat sich intensiv mit der Geschichte des Hilfswerks Kirche in Not beschäftigt. Sie hat viele Zeitzeugenberichte zusammengetragen und andere Quellen in diesem Buch verarbeitet. Danke, Pater Wernfried. Sie können es draußen dann mitnehmen. Und Frau Kollmann, wie war das damals am Beginn des Hilfswerks? Welche Bedeutung hat eigentlich das Elend der Vertriebenen für die Gründung von Kirche in Not, damals Ostpriesterhilfe, gespielt?
Das Elend der Vertriebenen war im Grunde genommen der Auslöser für die Gründung der Ostpriesterhilfe. Pater Wernfried war selber von dem Elend, das er gesehen hat, das er nicht nur durch Zeitungsberichte oder durch andere Quellen kannte, sondern dass er selber mit eigenen Augen angesehen hat, so beeindruckt, dass er das nicht verschweigen konnte. Er musste das, was er gesehen hatte, weitergeben. Und ich glaube, das war im Grunde das Geheimnis seines Lebens, dass er immer von dem gesprochen hat, wovon er selber zutiefst bewegt war. Und damit hat er dann auch andere Menschen angesprochen und in ihren Herzen etwas bewegen können. Und so kann man sagen, das hat mit den deutschen Heimatvertriebenen angefangen, die er selber besucht hat in ihren Lagern, mit denen er gesprochen hat. Und es ging im Laufe seines Lebens weiter mit dem Elend, das in der Welt ja weit verbreitet ist, in Afrika, in Asien, also im Grunde auf allen Kontinenten, die er selber bereist hat. Und damit hat er andere angesprochen.
Herr Professor Gohlich, wie war das damals nach dem Krieg, als die Vertreibung stattfand? Das war ja nicht alles nur spontan, eruptiv, sondern teilweise auch geplant. Welche Rolle spielten die Vertriebenen damals im Kalkül Stalins?
Sie haben erwähnt, zunächst war das nicht alles geplant. Erst die Konferenz von Potsdam hat ja diese Erbsünde begangen, das ist ein Wort von Pater Werenfried, auch Nachkriegsverbrechen zu begehen. Stalin hat der Vertreibung zugestimmt, die Churchill schon längst geplant hatte, mit Benesch und anderen. Er hat zugestimmt, weil er wusste oder hoffte, wenn 12 Millionen Menschen in das zerstörte Deutschland reingepresst werden, dann würde er die Weltrevolution erleben, die Lenin noch nicht erleben konnte. Wir unterschätzen ja, was das schon nach dem Ersten Weltkrieg bedeutet hat. Eine bayerische Räterepublik. Ne? Das hat Stalin erhofft, aber die Priester und Pater Werenfried haben ihm einen Stich durch die Rechnung gemacht. Wir, da bin ich stolz, dass ich Sudetendeutsch bin, wir sind für die vielen eingetreten und haben sogar als Erste die Hand zur Versöhnung zum Osten ausgesteckt. Das vergisst man auch wieder. Pater Werenfried war dabei, als 1951 in Königstein der tschechische Exilgeneral Pirchala eine Rede hielt vor 5000 Leuten und hat zur Versöhnung von Deutschen und Tschechen aufgerufen. Heute denken wir, Havel war der Erste. Nein, das ist lange her und man muss stolz sein. Und da gebe ich Herrn Rack recht, wir Christen stellen auch das Licht zu sehr unter den Scheffel. Wir müssen auf diese Dinge hinweisen, was geleistet wurde und auch was geleistet wurde, als Pater Werenfried nicht nur die materielle Not gehindert hat, sondern auch die geistige. Damals sind ja durch die Vertreibung die Strukturen Deutschlands mehr durcheinander gekommen wie nach der Reformation. Es kommen plötzlich 8 Millionen Katholiken in meist evangelische Gebiete, aber umgekehrt. Werenfried hat immer die Zeichen der Zeit gesehen, nicht nur später in Afrika, Lateinamerika, schon damals, als die materielle Not vorbei war, hat die geistige Not genindert. Er hat die Rucksackpriester unterstützt. Ne? Die Kapellen haben buchstäblich die Kirche ins Dorf gebracht.
Ja, die materielle Not war sehr groß, die seelische, Sie haben das geschildert. Aber die Herzen der Menschen waren auch verwundet. Und da hat Pater Werenfried, noch bevor er das Hilfswerk Ostpriesterhilfe gegründet hat, eine Liga gegen den Hass gegründet. Was war denn dieser Gedanke, der dahinter steckte? War Hass etwas, was so tief verwurzelt war in den Menschen in der Nachkriegszeit?
Wenn der Hass damals verwurzelt war, dann sicher auch, wir sind alle erbsündig, ne? Und das haben wir in den Knochen. Werenfried hat einmal erzählt, dass er in einem Kloster in Belgien auch für die Feindesliebe gepredigt hat. Ne? Und das sagte ihm ein Mann, ja, man soll die Feinde lieben, aber doch nicht die Deutschen. Ne? Das wird auch erzählt von dem Bischof von Lourdes, der mit Pax Christi gegründet hat. Ne? Ja, Feindesliebe, aber nicht die Deutschen. Ne? Und Werenfried sagte, mein Sohn, gerade die Deutschen.
Frau Kohlmann, Kirche in Not steht ja traditionell in Treue zu Rom, zum Heiligen Vater. Das lässt sich eigentlich an jedem Papst nachlesen. Hat die Treue zum Heiligen Stuhl auch bei der Gründung von Kirche in Not, damals Ostpriesterhilfe, eine Rolle gespielt?
Ja, also die erste Initiative kam von Papst Pius XII. Der wollte, dass also die heimatvertriebenen Deutschen Hilfe erfahren. Und Papst Pius hat dann den Generalabt der Prämonstratenser kontaktiert. Und so erging der Auftrag an Pater Wernfried, doch diese Initiative in die Tat umzusetzen. Später, als das Werk Kirche in Not aus Priesterhilfe gewachsen ist, kamen immer wieder Initiativen von den jeweiligen Päpsten. Und vielleicht kann man sagen, was Kirche in Not tut, haben die Päpste aufgetragen. Aber wie es dann umgesetzt wurde, mit welcher Kreativität, mit welchen Mitteln, mit welchem Geist, das hat dann Pater Wernfried mit seinem großen Charisma in die Tat umgesetzt. Und ich glaube, das ganz Besondere an Pater Wernfried ist, dass er es immer wieder geschafft hat, Menschen über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Er hat immer wieder gesagt, dass die Menschen zu Heldenmut bereit sind, wenn man sie nur richtig anspornt und sie wirklich in der Liebe beflügelt. Und ich glaube, er war eine Persönlichkeit, die das geschafft hat. Und ich sage das so, ich glaube, da sind Menschen wirklich zu Helden der Nächstenliebe geworden, durch sein Vorbild, durch sein Wort, durch seine Person. Und ich glaube, dass das nicht nur in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat, sondern dass das auch heute wieder Menschen beflügeln kann. Also ich bin 32 Jahre alt, ich habe Pater Wernfried selber nicht mehr kennengelernt, leider. Aber ich muss sagen, er ist für mich sowas geworden wie mein ganz großes Vorbild und fast so die große Liebe meines Lebens. Also Pater Wernfried ist für mich der große Held, der mich immer wieder beflügelt, inspiriert, der mir auch Mut gibt, Dinge zu tun, die ich eigentlich für mich selber nicht für möglich gehalten hätte. Und ich denke, dass es auch andere Menschen erfahren können. Und dass er sowohl für die älteren Menschen als auch für die junge Generation jemand ist, der so immer wieder inspirierend und motivierend wirken kann.
Das Hilfswerk Ostpriesterhilfe hat sich danach sehr bald weiterentwickelt. Es hat sehr bald auch schon hinter dem eisernen Vorhang geholfen und Pater Wernfried hat gewissermaßen als Trotzreaktion auf die sozialistische Internationale eine Internationale der Liebe gegründet und er hat immer gesagt, wir müssen uns für den Tag X rüsten, wenn der Kommunismus einmal zu Fall kommt. War Herr Professor Grulich, Pater Wernfried wirklich überzeugt davon, dass der Kommunismus nur ein, sagen wir mal, satanisches Experiment war, das letztlich scheitern musste?
Sicher. Und er ist einer der wenigen Menschen gewesen, der dann daran geglaubt hat, dass der Kommunismus fällt. Ich habe manchmal zu ihm gesagt, Wernfried, irgendwie geht mir schon die Geduld aus. Irgendwo muss das kommen. Ne? Und er sagte, wir werden das noch erleben. Ne? Und ich bin froh, dass er das noch erlebt hat. Er konnte hinter dem damals sogenannten Eisernen Vorhang bald helfen, weil er Kontakte hatte zu den 4000 katholischen Priestern, die aus dem Osten auch vertrieben worden sind. Das waren oft Fachleute, die konnten auch die Sprachen, die kamen von drüben. Ne? Und da ist sehr viel, dass viel geholfen wurde. Jetzt sage ich wir, weil ich 3 Jahre hauptamtlich dort gearbeitet habe und weil ich immer wieder bis heute weitermache. Wir konnten so vieles machen wegen dieser Hilfe der Priester, aber wir hatten ein Manko. Man konnte das nur im Stillen machen. Man konnte in die größten Bananenrepubliken Schecks ausstellen, ne, und hinschicken, aber konnte schon nicht 100 D-Mark in den zweiten Teil Deutschland überführen, ohne diese Vergehen zu begehen. Das war ein Nachteil. Und Wernfried hat ja dann auch die Zeichen der Zeit gesehen, dass er gleich in Russland eingestiegen ist. Und dass er, der große Antikommunist, der oft die orthodoxe Kirche angeklagt hat, weil sie zu sehr mit dem Kommunismus paktiert hat, da doch dieser geknechteten Kirche geholfen hat, daraus wegzukommen. Das war etwas ganz, ganz Großes, muss ich sagen.
Ja, der Kampf. Der Kampf gegen den Kommunismus war einer der vielen großen und großartigen Kämpfe, die Pater Werenfried geführt hat, und sie trug ihm den Titel letzter General des Kalten Krieges ein. Und Frau Kollmann, Sie kennen so viele schöne Anekdoten. Hat er sich denn daran gestört, dass die Kommunisten ihn so bezeichnet haben? Hat man ihn überhaupt ernst genommen als Gegner?
Oh ja, ich glaube, die Kommunisten wussten schon ganz genau, was sie da für eine Persönlichkeit vor sich hatten. Und ich glaube, es hat ihn nicht gestört, weil es kann ihn nicht gestört haben, es war ja ein Ehrentitel für ihn. Also ich meine, wenn einen die Gegner doch ernst nehmen und einen mit so einem Titel belegen, dann heißt es, dass man etwas bedeutet. Und Pater Werenfried war zum Beispiel in Prag vertreten auf einem Plakat, in einer Reihe von anderen antikirchlichen Plakaten, unter anderem von dem verstorbenen Papst Pius XII. Und einigen großen Kardinälen, wo dann die Kommunisten vor ihm gewarnt haben als einer Persönlichkeit, die Priesterspione ausbildet und den Leuten Geld für den bewaffneten Kampf gegen den Kommunismus aus der Tasche zieht. Und ich glaube, wenn man mit so einer Aufmerksamkeit bedacht wird, dann kann man das nur als Ehre nehmen und man kann nur sehen, dass man wirklich jemand ist, der von den Gegnern ernst genommen wird.
Herr Professor Grulich, Pater Werenfried ist jetzt 5 Jahre tot. Sie haben sein Lebenswerk eben schon gewürdigt. Aber sein Werk geht ja weiter, muss auch in die jüngere Generation hineingetragen werden. Sehen Sie dafür denn Chancen? Ist Pater Werenfried ein Mann, der auch heute noch die Jugend begeistern kann?
Ja, ich habe einen Stellen mitgebracht aus Gießen, der sicher erst von mir das Wort Pater Werenfried gehört. Wir haben am 1. Dezember das Institut für Kirchengeschichte in Niederneuen eingeweiht und haben im Innenhof einen Speckpaterplatz, wie ein richtiges Schild, Speckpaterplatz. Und da habe ich gemerkt, wie Leute begeistert waren. Ne? Die Älteren haben erzählt von ihm, ne? Aber die Jüngeren haben zum Teil auch schon Arbeiten geschrieben. Ein jüngerer Kollege von mir hat etwas geschrieben über die Kapellenwagen, ne? Weil er fasziniert war von dem Buch Sie nennen mich Speckpater. Jetzt wird nächste Woche zum 28. Januar, das ist der 100. Geburtstag eines Freundes von Pater Werenfried, der Pater Paulus Sladek, eine Diplomarbeit herauskommen. Die hat eine junge Ständige gemacht. Ne? Und Sie sehen ja auch hier, ich bin noch älter als ich aussehe, nicht so alt wie ich aussehe, aber eben schon doppelt so alt als Sie, genau. Ne? Wenn sich die junge Dame dafür interessiert, obwohl sie Werenfried gar nicht gekannt hat. Wenn im Jahr zuvor ein Student da war oder ein Schüler, der das Preisgeld von dem Preis Jugend forscht, für den Werenfried gespendet hat, dann ist das doch etwas. Aber es liegt an uns, das weiterzugeben, auch die jungen Leute mit der Nase darauf zu stoßen, die Zeit nicht zu verschweigen, die damals passiert ist. Und ich glaube, wir müssen auch die ganze Vertreibung auch mehr religiös und theologisch sehen, wie die Priester damals und wie Pater Werenfried. Sie können draußen auch diese Broschüre mitnehmen. Das ist eine Liste aller organisierten Vertreibungszüge aus der Tschechoslowakei. Meine ist auch dabei. Immer 40 Waggons zu 30 Leuten, macht 1200. Ne? Ich frage jetzt immer die Leute, was habt ihr denn gemacht, den 7 Tagen von der Grenze Polens oder der Slowakei bis nach Hessen oder noch weiter. Und ich höre oft, wir haben gebetet, wir haben gesungen. Ne? So ist die Vertreibung bewältigt worden, ne? Wirklich im christlichen Geist. Und das bräuchten wir auch heute, um ähnliche schwere Herausforderungen auch zu bewältigen. Ne? Das muss immer eine materielle Not sein. Ich halte die seelische Not noch viel, viel schlimmer. Und das hat uns Werenfried auch Wege gewiesen. Und es ist unsere Schuldigkeit, die junge Generation darauf aufmerksam zu machen, sie damit vertraut zu machen, ne? Damit sie auch dieses Erbe weitergeben kann. Und das vielleicht in 10, 20, 30 Jahren eben auch. Wir feiern, begehen, kennen, Sie werden das erleben, ich nicht mehr. Wir hören 80 oder 90 Jahre Hospizhilfe Kirchennot. Ne?
Vielen Dank, Herr Professor Grulich. Das Werk Kirche in Not besteht weiter, aber auch ebenso bestehen die Notlagen weiter. Und mit der Vertreibung der Deutschen hat es angefangen. Aber Frau Kollmann, spielt denn die Hilfe für Vertriebene heute auch noch eine Rolle im Werk?
Ja, sicherlich, denn es hat ja nicht aufgehört, auf dieser Welt Menschen zu geben, die fliehen müssen und die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und das Zweite ist, es gibt ja auch eine geistige und geistliche Heimatlosigkeit, die in der heutigen Zeit ja auch sehr groß ist. Und das Werk Kirche in Not, Ostpriesterhilfe hat begonnen mit einem Artikel Pater Wernfrieds, Kein Platz in der Herberge. Und ich denke, dieses Motto oder dieser Titel ist heute wie gestern gleichermaßen aktuell, wenn wir beispielsweise daran denken, wie viele Christen aus dem Irak fliehen müssen oder auch aus anderen Teilen des Nahen Ostens oder aus vielen anderen Ländern der Welt, dann ist dieses Thema sicherlich so aktuell wie je zuvor, vielleicht sogar noch aktueller als jemals.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten Ausschnitte von einer Podiumsveranstaltung auf dem 5. Jahresgedächtnis für Pater Wernfried van Straten. Professor Grulich hat übrigens vor wenigen Tagen in Königstein, wo sich auch der Sitz der Internationalen Zentrale von Kirche in Not befindet, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Auch von dieser Stelle sagen wir ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Die in der Runde angesprochenen Bücher, Sie nennen mich Speckpater und Danke, Pater Wernfried, können Sie unentgeltlich beim Hilfswerk unter Telefon 089 67 70 55 bestellen. Das gleiche gilt für Mitschnitte unserer Sendung auf CD sowie alle sonstigen Materialien. Nächste Woche bereiten wir Sie vor auf das katholische Großereignis des Jahres. Der Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg steht wieder vor der Tür. Wir sprachen darüber mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Klaus Wundlechner. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Ostersonntag, die Freude des auferstandenen Christus und eine gute Zeit. Bis nächste Woche hier bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not in München verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.